Man sagt manchmal, man kann Karfreitag nicht ohne Ostern sehen, das kennen wir. Aber umgekehrt ist es auch so, wir können Ostern nicht sehen ohne Karfreitag. Die Freiheit hat einen Preis. Und diesen Preis hat Jesus bezahlt. Und dann auch dieser gekreuzigte Jesus, der gelitten hat, der Schmerzen gehabt hat. Er ist nicht einer, der nicht mitfühlen kann mit uns, sondern einer, der unseren Schmerz kennt. Er kennt ihn. Und ich weiß, es gibt einige Leute, die sind in schwierigen Lebenssituationen drin. Und ich möchte euch sagen, Jesus kennt deinen Schmerz. Und er ist der, der Trost geben kann. Ich erwähne öfters mal einen Satz und sage, trau keinem, der nicht hinkt. Das hat auch etwas damit zu tun, wer nicht selbst gelitten hat und in diesem Leid, in diesen schwierigen Situationen den Trost von Christus am Kreuz erlebt hat, für den hat auch Ostern nicht so die Substanz. Jetzt zur Predigt. An Karfreitag, es war ein Tag, wo viele Leute Farbe bekennen mussten. Viele Leute mussten Farbe bekennen. Wie stehe ich zu Jesus? Heute ist auch ein Karfreitag. Es ist ein Moment, um Farbe zu bekennen. Es gibt ja im Leben so verschiedene Momente, wo man Farbe bekennen muss. Ich kann mich erinnern, als Marina und ich im Standesamt waren, vor mehr als 38 Jahren. Die Standesbeamtin, sie machte zwar so lockere Sprüche und so, aber ich dachte bei mir, das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Sache. Ich sage Ja zu einer Frau und Nein zu Millionen von anderen. Und das, solange ich lebe. Also, ich musste Farbe bekennen. Und ich habe das auch und ich bereue es auch nicht. Jetzt hört es meine Frau mal direkt, sonst hört sie es manchmal über den Bücherladen und man sagt, hat dein Mann das mit dir abgesprochen? Das war nicht abgesprochen. Dann auch im Fußball gibt es manchmal Situationen, wo man Farbe bekennen muss. Ich denke da an unsere Kosovo-Delegation in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Irgendwann müssen sich die Doppelbürger entscheiden, will ich für Kosovo spielen oder will ich für die Schweiz spielen. Und ich kenne beide Nationen, bin ja verschwägert, verwandt so. Und es ist ein Punkt, wo man Farbe bekennen muss. Und entscheidend ist ja das erste National- oder Länderspiel in der obersten Spielklasse. Wenn man da sich entscheidet, das erste Spiel mache ich für die Schweiz, dann ist es gelaufen, dann ist Kosovo raus. Das freut mich natürlich. Dann, auch im Glauben geht es darum, Farbe zu bekennen. Ich habe das sehr früh in meinem Leben erkannt. Es war von einem Samstag auf einen Sonntag, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und mein Freund, durch den ich zum Glauben gekommen bin, hat mir das irgendwie in den Genen mitgegeben, erzähl es weiter. Es ist ja so, wenn man irgendwo etwas zu essen gefunden hat und Leute sind hungrig rundherum, irgendwie hat man das Bedürfnis, denen zu sagen, es gibt was zu essen. Und das war Samstag auf den Sonntag, wo ich zum Glauben gekommen bin und am Montag war ich wieder in der Schule, Kantonsschule, 18, 19 Jahre alt und da in der Umkleidekabine, da dachte ich, jetzt muss ich es meinen Mitschülern sagen, bevor ich zu diesem Raum rausgehe. Und ich habe es dann gesagt, ich habe gesagt, ich glaube jetzt an Jesus, so ziemlich plump. Und dann, es war schallendes Gelächter dort drin. Und ich hatte zu dieser Zeit lange Haare und so, es war nicht so, dass ich jetzt an Jesus glaube, dachte sie, ein Jesus-Freak. Aber ich habe Farbe bekannt. Für mich war das ganz zentral wichtig. Am 20. Maturatag, den wir hatten, ist ein mein Banknachbar, inzwischen ein berühmter Maler, ist extra gekommen. Er wollte sehen, glaubst du immer noch? Und ich sagte zu ihm, ja, mehr als je zuvor. Und der sagte, ich auch. Vielleicht hörst du es ja. Dann, bei Jesus scheiden sich die Geister. Jesus fordert eine Stellungnahme förmlich heraus. Es ist eine Spannung, die sich durch das ganze Johannesevangelium durchzieht. Im Johannesevangelium ist dazu geschrieben, es sind einige Zeichen ausgewählt, damit wir glauben. Spezifisch heißt es dort, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass der Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das möchte Jesus, dass wir Leben haben in seinem Namen. Aber dieser Glaube fordert auch heraus, fordert eine Entscheidung raus. Wir haben gesehen in den vergangenen Wochen, wie die Heilung des Blinden die Gemüter bewegt hat. Die einen haben sich gefreut und die anderen waren so etwas von putzverrückt. Die waren so etwas von wütend. Weil da macht Gott etwas, das ihnen nicht passt, passt nicht ins Schema. Jesus heilt an einem Sabbat. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Und der Blinde, der geheilt wurde, der wurde aus der Synagoge ausgestoßen, weil er sich zu Jesus gestellt hat. Auch hier, er hat Farbe bekannt. Und alle diese Dinge, das reibt aneinander. Die einen glauben an Jesus und die anderen sind gegen Jesus. Als Lazarus von den Toten auferweckt worden ist, da war wirklich Feuer im Dach. Feuer im Dach. Also viele glaubten an Jesus, weil viele haben das gesehen, wie der Lazarus, der 4 Tage lang tot war im Grab und gestunken hat, wie der zum Leben gekommen ist. Sie haben sich gefreut, mitgefreut mit Lazarus. Und dann waren die Pharisäer, die waren neidisch und eifersüchtig und dachten, wenn die Römer das mitbekommen und so, dieser Hype, dann verlieren wir unser schönes Gärtli. Das schöne Gärtli ist plötzlich weg. Das Leben, das wir uns so eingeteilt haben, wir waren uns so bequem, plötzlich ist das weg. Und sie waren so wütend, dass sie beschlossen, Jesus umzubringen und auch Lazarus umzubringen. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Und jetzt lese ich den Text aus Johannes 18, Vers 37 bis 40. War an einem Karfreitagmorgen, früh am Morgen, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr aber habt eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Stellt euch das vor. Nicht diesen, lieber ein Mörder als Jesus freilassen. Jesus, der gekommen ist, damit wir leben und Leben im Überfluss haben. Heutzutage wehrt man sich gegen absolute Wahrheit. Jesus hatte gesagt, er ist gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wir wehren uns gegen absolute Wahrheit. Es tut uns weh. Absolute Wahrheit setzt eben voraus, es gibt einen Gott außerhalb von uns, der sagt, das gilt. Und das ärgert uns zutiefst. Wir möchten ja auch Mitspracherecht haben. Gerade in der Schweiz, wenigstens ein Referendum gegen eines der 10 Gebote oder so. Aber da gibt es einen Gott, der legt etwas fest. Und das ärgert den Menschen zutiefst. Und wenn man diese Ablehnung gegen Jesus verstehen will, kann man sie nur verstehen, weil es eine Ablehnung gegen Gott ist, der sagt, so ist es. Auch wenn das so ist es zu unserem Guten gedacht ist, es schmerzt und ärgert zutiefst. Ein Beispiel aus der Weltgeschichte. Gott hat vor 3000 Jahren einen Mann herausgerufen. Hat gesagt, zieh aus dem Land und zieh in das Land, das ich dir geben werde. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Gott hat Abraham Israel zugesprochen. Abraham und seine Nachkommen. Wenn man heute sieht, also über USA hat Gott nichts gesagt. Über die Schweiz auch nichts. Viele denken ja, Gott hat über die Schweiz etwas gesagt. So viele Prophezeiungen über die Schweiz und so. Aber in der Bibel steht nichts über die Schweiz. Auch die USA ist nicht drin. Russland vielleicht. Aber genaueres wissen wir auch nicht. Aber über Israel hat er etwas gesagt. Hat gesagt, das ist mein Volk und das ist das Land, das ich ihnen gebe. Jetzt arbeitet sich die ganze Welt daran ab. Die ganze Welt daran ab. Seit 2015, von 2015 bis 2022 wurden in der UNO 140 Resolutionen verabschiedet gegen Israel. Gegen alle anderen Nationen 68. Also mehr als doppelt so viele Resolutionen. Warum? Es passt uns nicht, dass Gott sagt, euch gehört dieses Land. In diesen 7 Jahren haben die Hamas übrigens 400 bis 500 Kilometer Tunnel gegraben, unterhalb mit nur einem Ziel, Israel zu vernichten. Einen Vers aus Sacharja 12, Vers 3. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Wir wehren uns gegen absolute Wahrheit. Wir haben gerne eine individualistische Wahrheit. Also, es stimmt für mich. Oder stimmt es für dich auch? Ich habe ja auch schon gesagt, es kann für dich stimmen und trotzdem falsch sein. Oder es gibt einen Satz, das muss jeder selbst wissen. Manchmal verstecken wir uns hinter dieser Formulierung. Selbstverständlich muss jeder selbst Verantwortung übernehmen und ist auch frei zu entscheiden. Aber ist denn das, was er entscheidet, einfach je nachdem, wenn er es gut findet, ist es gut? Haben wir da manchmal auch den Mut, Farbe zu bekennen und zu sagen, nein, das sehe ich nicht so? Man baut sich auch Gott nach seinem eigenen Bild. Das heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, wir schaffen Gott nach unserem Bild. So in der heutigen Zeit. Und da kommt jetzt Jesus und sagt, ich bin ein König, dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In einer Talksendung im Fernsehen sagte eine Theologin, es heißt hier im Urtext, ist der direkte Artikel nicht erwähnt. Das heißt, Jesus ist Weg, Wahrheit, Leben. Erstens stimmt es nicht. Es heißt, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und der nächste Satz ist, und niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Auch Theologen können sich irren. Back to the roots, schlag mal selbst nach. Dann, in Jesus ist geworden Gnade und Wahrheit. Beides. Wahrheit und Gnade. Jesus ist absolut gerecht und er ist absolut die Liebe. Das kommt am Kreuz zusammen. Am Kreuz schneiden sich diese zwei Balken. Ohne Kreuz keine Gnade. Und das fordert eben eine Entscheidung raus. Und eine Entscheidung heißt auch, dass man sich bekennt. Farbe bekennen, sich zu Jesus stellen. Und es heißt in Matthäus 10, Vers 32, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Sich zu Jesus bekennen heißt nicht nur einfach sagen, ja, ich glaube an Jesus, sondern das heißt, für Jesus und für sein Reich und für seine Sache einzustehen. Und Karfreitag, da sind einige Leute direkt herausgefordert worden, wie sie damit umgehen. Wir sind herausgefordert, Jesus zu bekennen, ihn zu bezeugen. Es heißt im 1. Petrusbrief 3, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Den Herrn heiligen im Herzen heißt, heiligen heißt absondern. Das heißt, Gott einen Platz machen in unserem Herzen. Einen Platz machen, wo er Raum hat, wo er sich bewegen kann, wo er und sein Reich sich in uns ausbreiten kann. Und aus diesem mit Jesus sein, mit Jesus zusammen sein, kommt dann diese Verantwortung, bereit zu sein, allen gegenüber Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Bei Pilatus, ihm fehlte der Mut, sich zu Jesus zu stellen. Er stand sicher unter gewaltigem Druck. Als Präfekt in Jerusalem, eine schwierige Gegend, war er einem rechten Druck ausgesetzt. Also, wenn es dort Unruhen gibt und die Juden sind bekannt, dass sie so die Grenzen ausloten wollten in dieser Zeit, es gab mehrere so kleinere Aufstände und so, und er wollte das auf jeden Fall vermeiden. Er stand sicher unter Druck. Und dann, als Jesus zu ihm sagte, dass er gekommen ist, für die Wahrheit zu zeugen, sagte er, was ist Wahrheit? Er wollte ihn quasi so wie so abschütteln, aber in seinem Herzen drin wusste er, es ist richtig, was er gesagt hat. Und er ging dann heraus und sagte zu den Leuten, ich finde keine Schuld an ihm. Und wollte Jesus freilassen. Aber es fehlt ihm der Mut, dazu zu stehen. Dreimal im Johannesevangelium drin heißt es von Pilatus, sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Und trotzdem hat er ihn dann ausgeliefert. Er hat sogar den Herodes kommen lassen. Er dachte, das ist ein Ausweg. Das ist eine heiße Kartoffel, die fasse ich lieber nicht an. Und Jesus kommt ja aus Galiläa und Herodes, großes Fest oder Passafest, Hunderttausende sind in Jerusalem, natürlich die Obersten auch, Herodes war auch dort und ging zu Herodes und sagte, der kommt aus Galiläa und Herodes war auch interessiert, mal diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Und dann, Herodes sagte auch, ich finde keine Schuld an ihm. Und Pilatus ließ ihn dann auspeitschen und dachte, das reicht ihnen, oder? Das reicht ihnen. Aber das war nicht der Fall. Sie schrien und wollten ihn nach wie vor umbringen. Was tut Pilatus? Er wäscht seine Hände in Unschuld. Das ist so das Sprichwort. Er wäscht seine Hände, sagt, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Seine Frau hat ihn sogar noch gewarnt. Seine Frau sagt, das kannst du nicht zulassen. Vielleicht hat deine Frau auch schon zu dir gesagt, du kannst das nicht zulassen. Das ist nicht richtig. Es braucht den Mut, sich zu Jesus zu stellen und zu den Werten seines Reiches. Es braucht den Mut, hinzustehen. Petrus, ein anderer, der herausgefordert wurde, auch Karfreitag, früh am Morgen, sie waren noch im Garten, Jesus wurde verhaftet. Und Petrus hat einem noch ein Ohr abgehauen und Jesus hat es dann wieder fixiert. Und dann folgte Petrus Jesus nach und er war dann im Hof von Kaiphas, das war der Hohepriester. Er hatte einen Bekannten, so kam er rein und da saßen sie alle so am Lagerfeuer und einer nach dem anderen sagte, den kenne ich, der gehört auch zu Jesus. Den kenne ich, den gehört auch zu Jesus. Und der Letzte, das war ein Verwandter von Malchus, derjenige, der das Ohr abgehackt und wieder angenäht bekommen hatte. Und dann hatte er Angst. Er hatte Angst. Er hatte Angst, in dieser schwierigen Situation zu Jesus zu stehen. Was wir brauchen, ist auch Mut, in schwierigen Situationen zu Jesus zu stehen. Einfach hinzustehen, ja, ich glaube. Nein, ich finde, das ist nicht richtig, das dürfen wir nicht tun. Über diese Brücke dürfen wir nicht gehen. Den Mut haben, hinzustehen. Petrus ging dann in sich. Er hat geweint, bitterlich. Hat den Blick von Jesus aufgefangen und weinte bitterlich. Und Jesus hat ihm ja vorausgesagt, du wirst mich dreimal verleugnen und wenn du dich dereinst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Da ist auch wieder der Petrus. Vorher große Klappe, nachher bitterlich geweint, er hinkte. Jetzt stärke deine Brüder. Dann zwei Verbrecher am Kreuz. Einer verspottete Jesus, der andere wandte sich an Jesus und sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Vielleicht denkst du, es ist zu spät, um Farbe zu bekennen. Oder spät im Leben und du denkst, jetzt fange ich auch nicht mehr Neues an. Oder ich habe nichts mehr, was ich gut machen kann. Ich kann nichts mehr wieder gut machen. Lass dich davon nicht abhalten. Der Schächer am Kreuz konnte auch nichts gut machen. Und die Rettung ist immer aus Gnaden. Wer meint, zuerst noch etwas reparieren zu müssen, bevor er dann zu Jesus kommt und sagt, so schlecht bin ich auch wieder nicht. Und sagt, ja, kannst du mir trotzdem ein bisschen helfen? Nein, es ist besser, wenn man wirklich den Tod vor Augen hat und sagt, Jesus, ich brauche dich verzweifelt und darauf reagiert auch Jesus. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Taufe ist eine Gelegenheit, Farbe zu bekennen, woran man glaubt, an wen man glaubt. Und bei der letzten Taufe hatten wir eine 83-jährige Dame, die sich taufen ließ. Es ist nie zu spät, zu Jesus Farbe zu bekennen. Und dann zwei interessante Gestalten, die plötzlich auftauchen aus dem Schatten. Und ich wünsche mir das für uns alle, die wir manchmal im Schatten sind, dass wir dort heraustreten. Ich lese von Johannes 19, Vers 38. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund, also ziemlich viel. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Würzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Das Grab gehörte übrigens Josef von Arimathäa selbst, heißt es im Paralleltext. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Also diese beide traten aus dem Schatten heraus. Der Josef von Arimathäa, das war ein gerechter Mann. Es heißt von ihm, dass er ein Mitglied des Hohen Rats war, ein guter und gerechter Mann. Und es heißt von ihm, dieser hatte ihrem Beschluss nicht zugestimmt. Also dass eben Jesus verurteilt wird, er hatte nicht zugestimmt. Ein guter und gerechter Mann, aber er hat sich etwas zurückgehalten, aus Furcht vor den Juden. Aber das war seine Gelegenheit. Das war seine Gelegenheit und er spürte innerlich, jetzt muss ich gehen. Vielleicht hat er im Vorfeld gespürt, ich muss sein Grab anlegen. Und er spürte im Moment drin, Gott hat mich berufen, jetzt in dieser Situation. Und es gibt die Geschichte von Esther, der Königin Esther im Alten Testament, wo ihr Onkel zu ihr kommt und sagt, vielleicht hat Gott dich genau für diesen Moment bestimmt. Und vielleicht hat Gott dich genau zu diesem Moment bestimmt, dazu bestimmt, dass diese Position, die du jetzt hast, diesen Posten, den du hast, oder diesen Ort, dort, wo du arbeitest, oder dein Umfeld, oder deine Möglichkeiten, deine Reichweite, dass du Gelegenheit hast, für Jesus hinzustehen und einen Unterschied zu machen, Farbe zu bekennen, herauszutreten. Karfreitag ist der richtige Tag dafür. Josef von Arimathäa und Nikodemus traten beide heraus. Nikodemus, er war auch ein heimlicher Jünger von Jesus, traf ihn einmal des Nachts, hat mit ihm gesprochen, vielleicht, dass man ihn nicht so sieht. Und ein anderes Mal hat er sich vor dem Hohen Rat hat er sich eingesetzt für Jesus. Als sie ihn verhaften wollten, sagte er, hat schon jemand jemanden verurteilt, ohne ihn zuerst anzuhören? Hat für Jesus Stellung bezogen, dann wieder abgetaucht, aber dann kam wieder seine Gelegenheit. Und Josef und Nikodemus, sie traten heraus aus dem Schatten und stellten sich zu Jesus. Dann kommen wir zu Jesus selbst. Jesus am Kreuz, das ist das Zentrum von Karfreitag. Am Kreuz hat Jesus Farbe bekannt. Er hat Farbe bekannt, hat gesagt, ich gebe mein Leben für euch. Es war die definitive Entscheidung. Die höchste Form von Liebe ist, wenn man sein Leben gibt für seine Freunde. Und er gab sogar sein Leben für seine Feinde. Er gab sein Leben für diejenigen, die sagten, wir wollen dich nicht. Fort mit ihm. Wir haben nur einen Kaiser. Am Kreuz trifft sich Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit bezieht sich auf die Schwere von unserer Schuld. Wer den Tod verdient, und am Kreuz hängen eigentlich wir. Wer den Tod verdient, der hat wirklich Schweres getan. Und Jesus nahm diese Schwere des Todes nahm er auf sich. Und Gnade bezieht sich dann auf die unverdiente Rettung. Jesus rief auf am Kreuz, es ist vollbracht. Das waren die letzten Worte von Jesus an Karfreitag. Es ist vollbracht. Deshalb gibt es eben Ostern. Die Schuld ist getilgt. Die Schuld ist getilgt. Ich habe auch schon von Samuel Hebich erzählt. Samuel Hebich ist ein oder war ein Basler Missionar im 19. Jahrhundert, einer der ersten, der als Nicht-Brite nach Indien als Missionar gehen konnte. Und er hat dort gewirkt, unter den Indern, aber auch unter den britischen Besatzungsmächten oder britischen Kolonialherren, die dort waren, unter den Soldaten. Und er war eine große, hagere Gestalt, war etwas unsensibel, könnte man sagen, hatte eine natürliche Autorität und konnte Jesus nicht verleugnen, der in ihm war. Und einmal an einer Party, die gegeben wurde, so mit den britischen Offizieren und Frauen und Kindern, sagte er, für wen ist Jesus gestorben? Die Party war natürlich gelaufen, oder? Oder das Thema wurde gewechselt und dann sagten verschiedene Leute, nach einer gewissen Zeit, weil er ist dann ziemlich beharrlich gewesen, sagten die einen, ja, für die Sünde natürlich. Und andere sagten, für alle Menschen. Und wieder andere sagten, für die ganze Welt, für die Römer, für die Juden. Und Hebich schüttelte immer den Kopf. Dann sagte ein kleines Mädchen, schüchtern in der Ecke, für mich, er starb für mich. Und Samuel Hebich hatte Tränen in den Augen und sagte, ja, er starb für mich. Wir haben heute Morgen Abendmahl. Die Band kann nach vorne kommen. Abendmahl heißt, erinnert uns daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er seinen Leib gebrochen hat. Er sein Blut vergossen hat. Und ich lese mal den Abendmahltext vor. Ist ein etwas längerer Text, ich lese mal den ganzen Text vor, ist der Karfreitag. Sonst heißt es immer, warum hast du nur diesen Teil gelesen und den anderen Teil nicht? Im 1. Korinther 11, Abvers 21. Die Korinther hatten ein Problem, verschiedene Probleme. Paulus hat einen Brief geschrieben und hat diese Probleme adressiert. Eines der Probleme war mit dem Abendmahl. Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahls. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Kirche. Die erste Kirche. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen oder trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. So soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch auch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Anzahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Wenn es hier heißt würdig, das Abendmahl würdig nehmen, dann ist das nicht ein Adjektiv. Also ein Adjektiv heißt eine Eigenschaft von mir als Person. Ich als Person bin würdig. Sondern es ist ein Adverb. Es bezieht sich auf die Art und Weise, wie man das Abendmahl nimmt. Die Art und Weise heißt, bei den Korinthern war das so, die haben durcheinander einfach gegessen. Die Reichen haben gegessen und haben sich betrunken, die Armen hatten nichts. Und dann ging das Abendmahl durch die Reihen und sie wussten gar nicht, ist das jetzt der Kelch vom Abendmahl oder ist das jetzt der Wein, den wir sonst trinken. Und es wurde nicht unterschieden zwischen dem Mahl des Herrn, es ging einfach so rum. Und das Heilige, was im Abendmahl drin ist, das wurde einfach vernachlässigt. Das heißt für uns, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir sollen uns prüfen und ganz bewusst das Abendmahl nehmen. Und ich möchte anknüpfen bei diesem Vers in 1. Petrus 3,15. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Das heißt, schafft Raum für Jesus in euren Herzen. Und nehmt das Abendmahl ganz bewusst und seid bereit dann, Farbe zu bekennen. Farbe zu bekennen. Und ich bete noch und dann kann man das Abendmahl durch die Reihen geben. Jesus, wir wollen uns auf dich ausrichten. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wir preisen dich, Jesus. Du hast dein Leben gelassen, damit wir leben können. Danke, dass du deinen Leib gebrochen hast, damit wir heil werden können. Dein Blut vergossen hast, damit unsere Sünden vergeben werden. Und Jesus, ich möchte dir Menschen hinlegen, die heute zum ersten Mal in ihrem Herzen sagen, ich möchte mein Leben für Jesus öffnen. Ich bitte dich, Jesus, begegne ihnen. Wenn sie das Abendmahl nehmen, in diesem Bewusstsein einfach ihr Leben neu oder zum ersten Mal auf dich auszurichten, dann begegne ihnen. Fülle sie mit der Kraft von deinem Heiligen Geist. Bitte dich auch, dass Heilung passiert, dass Befreiung passiert, dass Ausrichtung passiert. Und Jesus, wir wollen Zeugen sein in dieser Welt. Zeugen in dieser Welt. Farbe bekennen an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Schenk uns Mut dazu. Amen. Amen.